Breitband Topic.
Natürlich ist die Weltklimakonferenz in Glasgow ein wichtiges Thema. In dieser Woche haben wir viele Berichte gehört, gelesen und gesehen.
Dabei werden auch immer wieder Vergleiche und Bilder rangezogen, um dieses Riesenthema Klimawandel besser greifen zu können.
Aber das ist irgendwie ein schmaler Grat, denn manche Überschriften verwirren nur noch mehr. Leon Ginzel, der hat ein paar Beispiele gesammelt und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.
Ach ja, die Klimaberichterstattung, sie kann einen manchmal echt überfordern.
Die Produktion von Nahrungsmitteln benötigt 40% der weltweiten Landfläche und produziert 30% der Treibhausgase.
Zudem gelten Wasserstoffantriebe als besonders klimafreundlich.
Bei 2 Grad wird ein Anstieg des Meeresspiegels von 50 Zentimetern bis zum Ende des Jahrhunderts berechnet. Eine starke Bedrohung für alle Küstengebiete.
Zahlen, Bilder, Thesen. In der Klimadebatte werden wir permanent damit konfrontiert. In unterschiedlichsten Bereichen. Und das Ding ist, manche Aussagen klingen schlau, sind nah dran, aber trotzdem finde ich sie schwer einzuordnen.
Ihr Cappuccino hat den gleichen CO2-Fußabdruck wie 2 Stunden Zoom.
Okay, ja, coole Info. Und klar, es stimmt, Netflixen, Zoom und bei Insta mit dem geilen Essen in der Story angeben, das frisst richtig viel CO2, weil die Server und Rechenzentren Strom brauchen. Aber was fangen wir jetzt damit an? Kein Cappuccino mehr trinken, sondern nur Espresso? Telefonieren statt Zoom? Auch Laura Spengler, Expertin für nachhaltigen Konsum vom Umweltbundesamt, findet den Vergleich schwierig.
Was ist die Aussage dahinter? Also ich weiß ja einfach jetzt immer noch nicht, ist das jetzt viel oder wenig? Und es sind ja auch keine Handlungsalternativen. Sinnvoller ist der Vergleich, 1 Liter normale Kuhmilch hat so und so viel des Treibhausgasausstoßes wie 1 Liter Hafermilch. Dann sehe ich, aha, hier habe ich einen klaren Vergleich und eine Handlungsalternative, die ich daneben stelle.
Genauer hinschauen lohnt sich also. Auch beim Thema Fliegen, dem Klimakiller schlechthin, wie es ja so oft heißt. Stimmt das überhaupt?
Man muss so eine Aussage in den Kontext stellen. Wenn ich auf einzelne Personen gucke oder auf den privaten Konsum, dann ist Fliegen, sofern ich fliege, der größte Klimakiller. Wenn ich die Gesellschaft insgesamt anschaue, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Stellschrauben.
Zum Beispiel, wie wir auf den Straßen unterwegs sind. Elektroautos gelten als der grüne Trend im Verkehrssektor. Bei Spiegel Online konnte man diese Woche lesen:
Milliardenpoker um E-Autos. Gefährden die neuen Ideen den Boom des sauberen Antriebs?
Auch hier ist sauber relativ. Ja, E-Autos stoßen beim Fahren deutlich weniger CO2 aus als Verbrenner, je nachdem, wie der Strommix so ist. Aber die Herstellung der Batterien verbraucht viel Energie und Rohstoffe. Neue Studien zeigen, erst wenn man 50.000 bis 100.000 Kilometer gefahren ist, schneiden E-Autos in der Ökobilanz besser ab als Diesel oder Benziner. Ganz beliebt sind auch solche Vergleiche hier, wie auf tagesschau.de.
Abholzung am Amazonas. 3 Fußballfelder weniger pro Minute.
Das ist krass, denke ich, wenn ich das lese. Aber es ist wiederum auch so absurd viel, dass man sich das schon wieder gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Expertin Laura Spengler findet solche drastischen Vergleiche wichtig, aber
bei den Leuten, die sich schon viel mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt haben, die hören dann eher weg an solchen Stellen und werden immer frustrierter und igeln sich ein. Und diejenigen, die sich aber noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, die sind durch solche alarmierenden Informationen und Fakten dann durchaus stärker, also deren Aufmerksamkeit kann man damit ganz gut gewinnen.
Das Problem in der Debatte ist ja auch, der Klimawandel greift in so viele Bereiche ein, in denen jeder von uns wahrscheinlich etwas ändern könnte. Außerdem gibt es einfach keine universelle Sprache oder das eine Bild, was alles erklärt. Hallo, Komplexität. Das Umweltbundesamt rät deshalb, sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren. Wohnen, Mobilität und Ernährung sind Keychanger im privaten Bereich. Eine neue Kampagne von Laura Spengler und ihren KollegInnen soll das mit, na klar, Vergleichen greifbar machen, um auch zu zeigen, welche Schritte wirklich was bringen. Ein Beispiel?
5 Minuten Autofahren verursacht genauso viel CO2 wie 353 Minuten Ofen vorheizen.
Ist ein bisschen tricky und um die Ecke gedacht, aber zeigt trotzdem relativ drastisch, finde ich, nur ein bisschen aufs Auto zu verzichten, kann echt viel bringen.
Leon Ginzel über Vergleiche, wenn es um den Klimawandel geht. Und wieder einmal stellen wir fest, es ist eben komplex und da sind Vereinfachungen meistens schwierig.
Aber trotzdem ist natürlich unsere Welt massiv vom Klimawandel bedroht. Und die Weltgemeinschaft muss handeln, radikal und so schnell wie möglich, um nicht die 1,5-Grad-Marke der Erderwärmung zu reißen.
Das hinzubekommen ist ja gefühlt vor allem erstmal eine politische Aufgabe. Aber Politikerinnen und Politiker, die werden natürlich gewählt. Und natürlich kann auch jeder, jede einen Beitrag leisten. Dafür muss natürlich aber auch das Ausmaß der Klimakrise irgendwie erstmal so bewusst sein. Und hier kommen dann wahrscheinlich wir, die Medien, ins Spiel. Sehen wir da eine angemessene Klimaberichterstattung? Taugen die Bilder und Vergleiche, die wir in den Medien bemühen, um das Publikum zu sensibilisieren?
Darüber haben wir mit der Klimajournalistin Sarah Schurmann gesprochen. Wir haben sie gefragt, ob solche Bilder und Vergleiche, wie zum Beispiel das neue Fliegen ist der digitale Konsum, dabei helfen, die Klimakrise greifbar zu machen, weil sie ja eine Art Referenz darstellen.
Jein. Also es schafft vielleicht ein Bewusstsein dafür, dass die Klimakrise alles durchdringt. Also mehr oder weniger, nicht alles, aber ein Großteil der Sachen in unserem Leben wirken einerseits auf die Klimakrise ein, indem wir halt Energie verbrauchen und die Klimakrise damit anheizen. Und andererseits gibt es auch viele Sachen, die von der Klimakrise schon beeinflusst werden. Aber ich glaube, dieses Bild ist eigentlich so ein bisschen für den Normalverbraucher total schwierig, weil was soll man denn dann machen? Also sollen wir jetzt nicht mehr streamen? Sollen wir jetzt nicht mehr Internet benutzen? Also beim Fliegen könnte man ja noch sagen, okay, weniger fliegen. Aber ich glaube, es lässt die meisten Leute eigentlich ein bisschen ratlos zurück.
Was macht denn einen guten Vergleich aus? Also wie würde der denn aussehen, so dass er vielleicht mehr bewirken kann als nur ein komisches ungutes, diffuses Gefühl zu hinterlassen?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und das ist gar nicht so einfach, die zu beantworten, weil das Schwierige mit der Klimakrise ja ist, dass es tatsächlich eine historisch einmalige Krise ist von der Komplexität, die man halt auch nur schwer vergleichen kann. Also ich habe jetzt öfter mal mit Wissenschaftlern gesprochen im vergangenen Jahr und die beschrieben mir so, dass wenn sie mit Politikerinnen sprechen und die fragen, was sie dann denken, wie groß oder wie schlimm oder wie schwierig als Krise und Problem eigentlich die Klimakrise ist, dann sagen Politikerinnen teilweise, ja, ungefähr so wie die Endlagersuche bei Atommüll wahrscheinlich. Und dann muss man sagen, oh, okay, also klar, das ist ein kompliziertes Problem und so weiter und so fort, aber das trifft's nicht annähernd. Die Klimakrise ist ja viel komplexer und betrifft alle Bereiche unseres Lebens und dieses Endlager ist so ein bisschen, ja gut, das sollten wir schon gut verstauen, weil wenn wir da mal irgendwie Fehler haben oder ein Problem auftritt, dann betrifft das alles Mögliche. Aber die Klimakrise ist ja jetzt schon real und wirkt auf alles ein und von daher ist es, wie gesagt, gar nicht so leicht, da einen guten Vergleich zu finden.
Aber meinen Sie nicht auch, dass man letztlich doch aber Referenzpunkte bräuchte, die jeder eben nachvollziehen kann, die jeder verstehen kann und die somit auch transparent sind, weil ja wirklich unendlich viele Zahlen unterwegs sind, unendlich viele Vergleiche?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, wir reden über die Klimakrise immer noch so, als wäre es total abstrakt. Wir reden auch viel über diese Zahlen, auch medial. Aber eigentlich müssen wir anfangen, darüber zu reden, was genau das ist, was ich jetzt meinte, dass es halt schon total viele Lebensbereiche betrifft und dass wir das einfach oft gar nicht mitdenken. Also man sieht ja die Auswirkungen der Klimakrise schon überall und was man irgendwie vielleicht noch manchmal so mitkriegt, ist ja irgendwie hier so der Wein zum Beispiel in Deutschland. Das wird jetzt auch schwierig oder denken Leute vielleicht auch schon so, okay, wenn wir jetzt nicht mehr die Weinsorten anbauen können. Was bedeutet das eigentlich? Ist es jetzt irgendwie schlimm oder nicht so schlimm? Aber es zeigt schon mal, okay, es gibt wirklich alle möglichen Lebensbereiche oder die Bäume vor unserer Haustür, die wir jetzt im Sommer gießen müssen und die wir vermutlich trotzdem nicht alle werden retten können, wenn sich das Klima dann die ganze Zeit weiter erhitzt. Wir müssen, glaube ich, eher anfangen, über sowas zu reden, wie dass die Klimakrise gerade schon alle Entscheidungen betrifft, die wir langfristig fällen. Also Kinder kriegen, Rente, Haus kaufen, all das sind Entscheidungen, die Zeiträume überdecken von mindestens 30 Jahren, eher mehr, und die dadurch extrem von der Klimakrise betroffen sein werden. Und das machen wir uns noch nicht ganz klar und ich glaube, es ist dann gut, praktisch sehr konkret darüber zu sprechen.
Warum fällt es denn den Medien so schwer, die Bedrohungslage auch greifbar zu machen? Denn wenn wir jetzt so sprechen, dann habe ich das Gefühl, ja, mir wird jetzt schon deutlich gemacht, ne, worum es hier eigentlich geht. Aber das ist ja nicht das, was ich unbedingt in der breiten medialen Wahrnehmung eben so habe.
Ja, ich fürchte tatsächlich, dass die Antwort darauf ist, dass es einfach auch vielen Journalistinnen nicht bewusst ist. Also wir haben halt eine total schwierige Doppelrolle in diesem Bewusstwerdungsprozess zur Klimakrise, weil wir einerseits den Stand des Bewusstseins für die Klimakrise abbilden, also wo steht die Gesellschaft da eigentlich, und gleichzeitig prägen wir ihn mit. Und wir sind ja als Journalistinnen auch nur Menschen. Und das ist ja auch irgendwie gerade so das, was ich praktisch immer über meinen eigenen Bewusstseinswandel erzähle. Also mir war vor anderthalb Jahren ehrlich gesagt noch nicht klar, dass die Klimakrise wirklich sehr akut mein Leben betreffen wird. Ich dachte immer so, ja, das wären halt eher meine Enkel. Und solange ich für ja das Thema für abstrakt hielt, habe ich wahrscheinlich auch eher abstrakt darüber gesprochen. Und erst jetzt, wo ich praktisch weiß, wie sehr es mein Leben betrifft und es auch in allen möglichen Bereichen sehe, kann ich darüber konkreter sprechen.
Welche Rolle haben wir Journalisten und Journalistinnen denn dann überhaupt? Einmal die Klimakrise zu beschreiben, oder müssen wir da vielleicht auch zu Aktivistinnen werden oder Lösungsansätze mit präsentieren?
Lösungsansätze mit präsentieren halte ich für sehr wesentlich. Ich glaube aber nicht, dass das was mit Aktivismus zu tun hat, sondern es gibt ja diesen Constructive Journalism oder Solutions Journalism, wie er heißt, als direkte Strömung. Und auch das ist was, was mir erst vor einer Weile bewusst geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist. Vorher, muss ich zugeben, hielt ich das immer für so ein Ding, naja, also Journalistinnen, die Zeit haben, können ja da jetzt noch irgendwie nette Geschichten über Lösungen schreiben, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen. Aber erst seitdem mir bewusst ist, wie akut diese Krise ist und wie wichtig wir als Journalistinnen sind, um halt realistische Lösungen aufzuzeigen und damit auch einen schnellen gesellschaftlichen Diskurs zu ermöglichen, okay, welche Entscheidungen wollen wir jetzt eigentlich treffen und was wollen wir denn jetzt endlich mal angehen, um unsere Zukunft zu retten?
Sind denn Journalistinnen und Journalisten auch die Personen, die mit darüber entscheiden werden, wie also diese Klimakrise ausgeht? Oder wo sehen Sie die Rolle von eben Medien in dieser ganzen Krise?
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber ich glaube schon, dass wir eine sehr zentrale Rolle spielen werden. Denn für mich ist die Klimakrise so sehr, wie sie jetzt schon eskalieren konnte, eigentlich tatsächlich sowas wie ein Kommunikationsclusterfuck, um es mal so zu sagen. Und da sind wir als Kommunikationsexpertinnen natürlich ein guter Hebel. Also genau diese Verwirrung und Unklarheiten, die es gibt zur Klimakrise, aufzuklären und zu zeigen, okay, das ist zwar alles komplex, aber ehrlich gesagt ist sich die Wissenschaft in vielen Sachen schon einig, was wir jetzt tun sollten. Und wir können uns natürlich als Gesellschaft dagegen entscheiden und das nicht tun, aber dann müssen wir uns auch mal bewusst werden, was das für Konsequenzen hat. Also im Moment diskutieren wir die Klimakrise oft ja mit, ah nee, irgendwie das Tempolimit wollen wir jetzt nicht und ah nee, irgendwie jetzt Inlandsflüge verbieten, ist das jetzt nicht ein bisschen drastisch und so weiter und so fort. Aber wir machen uns ja gar nicht klar, was praktisch dieser Nicht-Klimaschutz, den wir gerade immer machen, und dieses Rauszögern eigentlich bedeutet und wo uns das hinführt.
Wenn Sie diese Komplexität ansprechen, also normalerweise gibt es ja auch Fachjournalistinnen und Fachjournalisten, die haben dann ihr Thema und kennen sich da besonders gut aus. Nun ist diese Klimakrise wahnsinnig komplex. Bräuchten wir da mehr Expertinnen und Experten in den Medienhäusern oder was schlagen Sie vor?
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Fakten, Wissen zur Klimakrise in den Redaktionen. Und es ist jetzt wünschenswert, aber natürlich utopisch, dass wir sagen, okay, wir schulen jetzt einfach mal alle Journalistinnen, damit alle da jetzt irgendwie ein gutes Basiswissen haben und dann gucken können, okay, was bedeutet das eigentlich für mein Thema? Aber ich glaube, genau das brauchen wir im Endeffekt. Und dafür können halt gute Zwischenschritte sein, erstmal Fachredaktionen aufzubauen oder Expertinnen in den Redaktionen zu schaffen oder zu holen, die halt ihren Kolleginnen Tipps geben können, okay, guck mal, bei deinem Aspekt ist da eigentlich eine Verbindung zur Klimakrise und hier sind Expertinnen, wo du mal gucken könntest, die sind vertrauenswürdig, mit denen kann man reden, sodass wir praktisch schnell da zu einer ähnlichen Situation kommen wie bei Corona, wo wir auch alle Journalistinnen praktisch ein Grundwissen haben an, okay, wie sieht das eigentlich aus und welche Vorschläge sind jetzt so halbwegs sinnvoll und welche nicht.
Ist es dann, wenn man es mal runterbricht, vielleicht aber auch ein bisschen einfach zu sagen, wenn jetzt sich die Journalistinnen und Journalisten mehr anstrengen würden, besser berichten würden, dann sähe die Lage einfach anders aus?
Ja, total. Also das ist praktisch ein verkürztes Modell und in dem Sinne ist jetzt praktisch Journalismus für mich einfach der gesellschaftliche Teil, in dem ich mich bewege. Also ich bin Journalistin und deswegen gucke ich, wo hängen wir eigentlich hinterher und wo können wir was machen. Aber natürlich ist in so einem Kommunikationsmodell, was Gesellschaft ja praktisch auch ist, sind wir als Journalismus ein Teilsystem. Dann gibt es die Politik, dann gibt es die Wissenschaft und in allen Bereichen ist definitiv irgendwie einiges schiefgelaufen, muss man sagen. Aber wir Journalistinnen sind praktisch in diesem System ja auch ein Hebel, um das zu durchbrechen. Und genau um diese Frage geht's jetzt. Und wenn ich Politikerin wäre, würde ich jetzt vielleicht eher die ganze Zeit meine Politikerkollegen nerven, dass wir was anders machen sollen. Aber ich persönlich bin jetzt halt Journalistin und gucke deswegen darauf, okay, wo können wir ansetzen? Weil die Frage ist ja, wie kriegt man diesen Bewusstseinswandel schnell genug hin, dass wir halt auch noch die Lösung umgesetzt kriegen und halt das Schlimmste verhindern können. Und das praktisch diese Lobby-Narrative, die unterwegs sind, die uns die ganze Zeit so ein bisschen glauben machen, das sei alles so total uneindeutig und kompliziert und man weiß jetzt ja gar nicht so richtig, was man machen muss, das zu durchschauen, das transparent zu machen und zeigen so, doch, doch, eigentlich wissen wir ziemlich eindeutig, was wir tun müssen, wir tun es nur halt nicht.
Also wir Medienschaffenden können es nicht alleine richten, aber wir müssen bei uns selbst anfangen und das historische Ausmaß dieser Krise begreifen und handeln, das sagt Klimajournalistin Sarah Schumann.